RTL Original Podcast.
Das ist eine Melodie, die ihr kennt, das ist eine Melodie, die wir auch immer just heu hören. Sie gibt doch keine Streaming-Plattform. So ist richtig. Nix Streaming-Plattform. Da gibt's auch nix.
Gibt's nix.
Nee. Für Mott macht recht. Hin hat sie geschrieben, hin hat auch den Ähnchen, den sie interpretiert. Ein Applaus hier am Café des Artists für den Max Schmitz. Und heute Mann auf Besuch. Ich soll mal die ganze Nummer, also dafür mal aufgepasst. Begrüßt, macht mal.
Scheiße, nein, ich pardon.
Das ist schwer, ich auch nicht. Der Thomas Karl Heinrich Hillenbrand.
Wow!
Wieso so viele Namen?
Ach, ich meine, sie wären zu drei.
Wir machen es kurz, wir nennen dich Tom Karl Heinrich, okay?
Ist das
okay?
Also genau, also Heinrich ist eigentlich auch, finde ich toll, ja. Das kommt echt krass deutsch rein, oder?
Ja.
Karl Heinrich, ja.
Ja.
Ich glaube, meine Eltern waren noch so oldschool drauf, dass sie gesagt haben, naja, wir nehmen die beiden Namen von den Opas.
Okay.
Von den Opas. Also und
der
geben
Karl
die weiter.
Und der Heinrich waren die.
Der Karl und der Heinrich, ja.
Okay. Genau. Die Namen fielen aber dann nach einer Zeit lang weg, nehme ich mal an, oder? Was? Wie lange warst du in der Schule?
Die waren nie in Benutzung.
Okay.
Also es hat mich niemand in der Schule immer Heini gerufen oder so, sondern.
Wer hat sowas zu dir gesagt?
Niemand. Ah. Sie haben mich Tomate, haben sie mich stattdessen genannt.
Wie blöd.
Schöne Verballhornung von Thomas dann.
Mhm. Oh.
Das ist echt blöd. Und mit Hillenbrand wurde da nichts ge.
Doch, natürlich. Also Hilli.
Das ist doch süß, ne?
Hilli oder Hille?
Ja. Hille ist doch cool.
Hille. Ja. Der Hille. Der Hille, hey, Hille, was geht ab, Hille?
Cool, ja.
Was läuft denn, Hille, alter Digga? Ja, so. Ja. Ja. Hm?
Geboren in Hamburg.
Ja.
Da bist du auch groß geworden, die ersten Jahre, ne? So,
warum?
Hamburg, in düsteren Hamburg. Ich habe irgendwo gelesen, du schreibst in der provinziellen Hamburger Umland.
Im Hamburger Umland, ja. In einem Ort, der heißt Halstenbek. Und da gibt es ja immer diese Schilder an der Autobahn, wo man sieht, was ist hier Besonderes, ne? Die so an der Autobahn stehen. Und da steht, größtes Baumschulgebiet Europas.
Okay.
Das ist ein Party-Level. Da kommst du schwer drunter, ne? Und wir haben immer gesagt, wenn du die Schule nicht schaffst und wenn du das Gymnasium nicht schaffst und die Realschule nicht schaffst und die Hauptschule nicht schaffst, dann kannst du immer auch auf der Baumschule arbeiten. Mhm. Also, aber sonst war da nichts.
Aber so weit kam es ja nicht, ne? Du arbeitest ja nicht auf einer Baumschule.
Auf der Baumschule war ich, ich glaube, ich war da mal zwei Tage und habe dann gemerkt, dass ich für körperliche Arbeit nicht gemacht bin.
Dann hast du ein Nachexamen in Tanne und Birke und dann wurde es dann nicht, oder?
Ne, da muss man dann so, da fährt einer mit dem Trecker und hinten liegen dann so Leute auf so einem Anhänger drauf und die müssen dann nur so die Setzlinge setzen.
Ah ja.
Ist ungeil.
Und du saß auf dem Traktor oder hast die Setzlinge
gesetzt? Dann geht's noch. Also... Traktor.
Ja, ich habe irgendwie an der Seite gestanden, glaube ich, und das beaufsichtigt. Also ich habe mich rausgehalten im Wesentlichen. Also war nicht mein Ding.
Wir haben schon mal gehört, Hamburg wäre so eine wilde Stadt von was die Partys angeht und so.
Hat man mal gehört.
Hatten wir schon Gäste hier, die das so erläutert haben. Stimmt das?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also super Clubszene, super Musikszene, so, also in meiner Jugend zumindest, also 80er, frühe 90er. Gleichzeitig ist natürlich auch wahr, was Herr Leconte vorhin gesagt hat. Die Stadt ist eher in der Kategorie. Vous avez dit que ma ville, Hambourg, est juste pas mal, et vous avez raison. Oui? Es ist ganz nett da, ja. Also für einen Teenager natürlich riesengroß, vor allem wenn man aus der Baumschule kommt. Ja.
Aber es klingt jetzt nicht nach so ganz großer Liebe.
Ja, okay. War okay. Also ich glaube, das kann man mit 17, 18 noch nicht ermessen. Und als ich dann von Hamburg nach Duisburg gezogen bin, war es auch ein schwerer Schlag irgendwie. Weil wenn man gedacht hat, dass Hamburg mittelmäßig ist, ist natürlich Duisburg, also das Party-Level war auch nicht hoch in Duisburg. Also insgesamt Clubszene super und so weiter. Auch eine schöne Stadt, aber München ist jetzt auch nicht übel. Ich finde Berlin auch nicht übel, also ich bin da gar nicht so festgelegt. Also ich finde es eigentlich, wenn es nicht zu klein ist, kann ich es mir überall nice machen.
So nicht Luxemburg.
Das zählt ja nicht so ganz, weil das ja wirklich sehr, sehr deutlich über dem durchschnittlichen Party-Level einer Stadt mit 100.000 Einwohnern ist, würde ich sagen.
Du warst als Teenager, hast du...
Also jetzt Bielefeld, Gütersloh.
Ja, ja, da ist. Ja.
C'est mieux comme bourreau?
Non.
Non, d'accord.
Du hast gesagt, du bist als Teenager Stammgast in Hamburger Indie und Gottheim Clubs gewesen. Da musste alles schwarz sein, außer deinen Haaren.
Die dann. Grün.
Ja.
Die habe ich grün gefärbt.
Okay.
Du warst so ein richtiger.
Wie in den Baumschulen auch, oder?
Nennt man die Gruft, die.
Ja, ich weiß nicht, wir haben die, also wir wollten die also farbig kriegen und da gab es dann so ein Zeug, das konnte man irgendwo kaufen. Aber hat uns vorher gesagt, ja, du musst die Haare aber vorher mit Wasserstoffperoxid bleichen.
Ja, siehst du, wie ich aussehe jetzt.
Ja. Also, genau, ja. So war das bei mir. Ich hatte nur Stroh auf dem Kopf und dann war das grün und dann ging das Grün immer raus und dann sah das aus, als ob ich so Algen auf dem Kopf hätte. Und mein Vater hat 2 Wochen lang nicht mit mir gesprochen.
Aber die Kollegen, die Freunde fanden es cool, oder wie?
Ja, ich glaube, die in der Schule, also die eine Hälfte fand es cool und die andere hat, also auch draußen auf der Straße, das war so zu der Zeit mit den Anarchisten in der Hafenstraße, die haben einen angeguckt, so, was ist denn hier in der Hafenstraße, oder was? Ja? Du scheiß Anarchistenbock, oder was? Ja? Also, das, und ich meine, damit kann man ja heute echt keinen mehr auf den Baum bringen mit sowas, mit gefärbten Haaren, aber das hatte noch einen Schockeffekt und das war ja auch der Sinn der Sache eigentlich.
Und das war die Kombination mit dem Rest, mit dem ganzen Gothic-Style.
Ja, genau, also so Knobelbecher und natürlich ganz viel immer Leder und so alles mögliche Silbergehänge da dran und naja, und dann halt diese Kumpel.
Wie lange hat diese Phase dann gedauert?
Bis vorgestern.
häufig ist das ja so, also da gab es ja auch immer diese Sparkassen-Goths, also die Leute, die halt so eine Frisur haben, wo man gesehen hat, die kannst du am Samstag, kannst du die schräg zurecht machen, aber du kannst die auch so biegen, dass du in der Sparkasse Hamburg am Montag in der Kundenberatung sitzen kannst. Ne? So dieses, also so eine Leitrebellion. Aber bei mir hat das, glaube ich, mit so Mitte 20 hat das aufgehört. Also das Schwarz ist geblieben im Wesentlichen. Also ich glaube, das ist das Bunteste, was ich seit langem anhabe. Das Hemd ist dunkelblau, ja. Aber schwarz. Schwarz muss eigentlich sein.
Aber das ist doch so eine Zeit, du hast gesagt, politisch auch gewesen oder einfach nur, weil du Schwarz halt eine tolle Farbe gefunden hast.
Ich glaube, also der Teil, also was heißt politisch, also was da politisch so ein bisschen da natürlich irgendwie reinspielt, also wenn man in den 80ern oder so diese Indie-Musik gehört hat, dann kommt man natürlich auch zu The Clash oder dann kommt man wenn man in Hamburg ist, kommt man zu Slime, ja, wir wollen keine Bullenschweine und so dieser ganze Schwachsinn, ja, und wir hatten auch so wahnsinnig viele Nazis im Dorf. Mhm. Also das hat schon irgendwie, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, ne? Heute gibt es
überhaupt keine Nazis mehr, ne?
Wo gibt es denn sowas noch, ja? Aber die waren zumindest noch, die waren erkennbar. Also entweder waren die so, also so Frisur wie du oder wie ich, ne?
Ja.
Aber dann so mit dieser Baum, also diese Skinheads. Und dann gab es auch welche, die hatten echt so, die liefen in so Uniformen auf, also so.
Okay.
So Rudolf Hess Gedächtnismarsch und die liefen da echt so im Dorf rum und das hat schon so ein bisschen politisiert, wenn sie gesagt, wie kann das sein, dass die da rumlaufen, dass denen niemand aufs Maul haut, ne?
Ja, und vor allem, wie kann das sein, dass das Wiener so schlimm ist in Deutschland?
Ja, also
in Deutschland?
Ja, nicht nur, aber
ja.
Wir reden jetzt, also jetzt hier
wir
über
reden jetzt über die 80er oder so. Ja. Und wie kann das sein, dass Leute dann so durch das Dorf laufen und sagen, was, Nazis hier? Ich habe noch nie einen Nazi gesehen. Nee. Ich glaube, das sind nur verfeindete Jugendgangs. Ne? So.
Aber früher hatten die noch Uniformen an, heute nicht mehr dann. Heute kennt man die nicht mehr so.
Ja, heute haben die Nadelstreifenanzüge an. Das ist ja das Problem, ne? Ja.
Das war schwer, was los in deiner Kindheit, wo du gewohnt hast.
Ja, Baumschule Nazis, super, also super Umfeld. Baumschule Nazis, Goth-Disco, also man konnte ein bisschen was machen.
Sag mal, wie oft wurdest du in deinem Leben vielleicht auch in der Zeit verhaftet?
Ich wurde tatsächlich nie verhaftet, aber einmal, ich weiß noch, das war ein Abend und wir waren da so Plakate kleben, so irgendwie so Antifa-Plakate oder sowas und irgendwer von uns hatte von den Nazis 2 Wochen vorher so Tränengas in die Fresse gekriegt und dann hatten wir alle, da haben wir uns alle, weil wir uns für ganz schlau gehalten haben, haben wir uns auch alle so Tränengas besorgt und so Gaspistolen und sowas und dann waren wir da am Kleben und plötzlich kommt ein quietschend reifen Auto vorbeigefahren und dann haben wir uns alle gefühlt, also wie in weiß ich nicht, irgendeinem Actionfilm, so, this is payday, motherfucker. war das aber die Zivilpolizei. Und alle ihre Pistolen ganz schnell und ihre Knüppel weggeschmissen. Und dann haben sie uns auch nur ermahnt, also wir sollten bitte keine Plakate hier an öffentliches Eigentum kleben und dann war's gut. Also,
habt ihr Knüppel und Tränengas wieder zurückgenommen?
Nee, also ich habe meine nicht mehr gefunden.
Okay.
es war vielleicht auch besser so. Ja. War vielleicht auch besser.
Du wolltest, du wärst fast Braumeister geworden.
Ich wäre fast Braumeister geworden, ja. Also mein
Schriftsteller ist doch. Ja, auch so
das cool, gleiche oder wie irgendwie.
Ist auch manchmal. Auch cool. Man schmeißt eine Menge Sachen in so einen Kessel und lässt das so fermentieren.
Und dann kommt was raus.
Und den Leuten schmeckt es, genau. Ja. Oder auch nicht. Ja, das ist so ein bisschen so ein ungesteuerter Prozess. Aber nee, mein Vater, der hat bei einer Brauerei gearbeitet. Bavaria St. Pauli Brauerei. Direkt am Hafen. Und der wollte, dass ich BWL studiere. Ja. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht, ne? Der Kapitalismus ist das Böse, auf keinen Fall. Und hat er versucht, dann habe ich gesagt, ich möchte gern vielleicht möchte ich gern Soziologie studieren. Dann hat er gesagt, wie wär's mit so einem Mittelweg mit Getränketechnologie? Also da hat er versucht, mich, du interessierst dich doch für Chemie, hat er versucht, mich da irgendwie noch zu einem vernünftigen Abschluss zu bewegen, hat aber nicht, nicht funktioniert.
Ne. Ja, stattdessen hast du Politik dann studiert, ne?
Ja.
Im Ruhrgebiet.
In Duisburg, ja. Mhm.
Bis heute hast du geschrieben, deine Liebe. Also jetzt die Politik oder das Ruhrgebiet?
Das Ruhrgebiet.
Ah.
Das Ruhrgebiet. Also ich heiße ja immer Home is where the heart is. Und das ist der Ort, von dem ich mich bisher von allen Orten, wo ich hier gewohnt habe, glaube ich, am ungernsten getrennt habe. Weil der zwar jetzt nicht schön ist, Party-Level ist auch nur so Mittel. Mhm. Also geht schon, ja. Aber es hat unheimlich viel Herz und ich fand die Ehrlichkeit. Leute sind wahnsinnig straight und ich fand's gut. Also ich hätte da auch kleben bleiben können. Also vor allem in Essen war ich lange, das hat mir sehr gut gefallen. Und da ist auch so ein bisschen, also da ist natürlich dieser ganze abgerockte Restbergbau, mhm, und die Stadt ist irgendwie auch, die hatte mal 700.000 Einwohner, hat jetzt noch 560.000, also leer. Aber da ist eben auch die Folkwang-Schule und so, also da ist auch irgendwie so eine Injektion voll Kultur drin. Fand ich interessant da.
Hast du da Japanisch gelernt oder?
Da habe ich an der Uni Duisburg-Essen habe ich Ostasienwissenschaften zunächst studiert.
Warum?
Ja.
Wieso tut man sowas?
Ja, genau. Auch das glaube ich, vielleicht war ich da noch beeinflusst von meinen Eltern, die meinten, dass man irgendwie was lernen muss, was Zukunft hat. Und zu der Zeit haben wir geglaubt, dass die Japaner, dass die alles kaufen und dass bald alles, wirklich alles den Japanern gehört. Insofern.
Knapp verpasst von den Chinesen.
Es wäre besser gewesen, Mandarin zu lernen, aber ja. Stattdessen habe ich mir 3 Semester Japanisch reingeballert. Und
was ist hängen geblieben? Ja. Geht's noch irgendwie mit der Sprache?
Ist kompliziert. Ich kann noch so einen Satz sagen oder so.
Ja. Uns kannst du sagen, ja, okay, wir verstehen sowieso.
Zum Beispiel, Sangakikan, Daigaku de Nihongo wo menkyu shitimashita ga oku no tango ya bunpo wo wassereta omayasu.
Okay.
Das heißt, ich habe 3
Japanisch.
Das war Japanisch. Das heißt, ich habe 3 Semester Japanisch studiert, aber ich befürchte, dass ich das einen Großteil des Vokabulars und der Grammatik vergessen habe.
Also, du hast doch Thomas zum Schluss gesagt. Ich dachte, du hast doch gesagt, mein Name ist Thomas.
Nein, das Mass ist das Höflichkeitspartikel, das angehängt wird, wenn man sich in so einem erlesenen Kreis befindet. Ja?
Oh. Oh, lala, lala.
Oh. Du bist wie einer. Aber du hast gesagt vorhin, es war so schön da, du hättest kleben bleiben können.
Ja, Sticky Town.
Das hat mich schon an was anderes erinnert, aber so ein Kleber bist du doch nicht, oder?
So ein Kleber?
Aktion,
ja, es gibt doch die Kleber in Deutschland, oder das gab sie mal, oder das gibt sie noch manchmal. Ja.
Das gab es früher mit Klima. Superkleber und
also
so.
Jetzt sowas nicht, nee, du hast ja Plakate aufgehängt und noch andere Sachen gemacht, also sowas auch, oder?
Nee, okay. Also sowas, also... Diese, sag mal, vorsichtig, also neutral gesagt, diese Form des Aktivismus gab's gar nicht, oder?
Okay.
Also entweder hast du irgendwie einen Molotow reingeschmissen oder du hast was angesprüht, aber wieso auf die Straße gesetzt? Da wollen doch alle fahren. Die Autonomen wollten doch auch fahren.
Ja, ja? Genau. Also. Es, mit den Molotows ist cooler, finde ich.
Ja, genau.
Ja. Und schadet halt nur einem und nicht 10.000 Leuten, die im Stau stehen. Nee, also.
Ja, wenn natürlich dein Auto brennt, dann...
Wenn, dann gezielt wenigstens. Dann. Ja, absolut.
Du hast an Japanisch studiert, aber an sich hat dein Leben eher, also die Wirtschaft und Europapolitik, die da auch steht, das mehr geprägt als das Japanische.
Genau, also ich habe dann, hab gesehen, dass das keinen Sinn macht mit diesem Ostasienwissenschaften und hab den Studiengang gewechselt und habe dann gedacht, na gut, kannst du das Japanische heute noch als Nebenfachschein oder irgendwas anrechnen lassen. Aber ich habe dann mich vor allem für Europapolitik und für internationale Politik interessiert. Und vor allem bei der Europapolitik muss man sagen, braucht man das Japanisch nicht so oft. Da wäre es wiederum schlauer gewesen, vielleicht jetzt mal noch gescheit Französisch oder noch eine weitere Sprache zu lernen, aber well.
Ja, und dann ging es in den Journalismus.
Dann ging es in den Journalismus, ja. Das ist ja auch so ein bisschen ungesteuert, glaube ich, gewesen bei mir zumindest, weil ich jetzt keine genaue Vorstellung hatte zunächst, was ich mit diesem Politikstudium machen wollte. Dann hatte ich die Idee, ich möchte ganz unbedingt bei der Europäischen Kommission oder so. Irgendwie sowas.
Wollen viele.
Ja, erstens wollen viele und zweitens, dann habe ich mal ein Praktikum gemacht beim Europäischen Parlament in Luxemburg und danach war ich mir nicht mehr so sicher.
Warum?
Vorsichtig gesagt. Also ich fand das irgendwie, naja, das spricht jetzt gar nicht gegen den Betrieb oder gegen die Leute da, aber mir war das irgendwie zu konform oder zu, also es ist halt ein Beamtenjob, ja. Also mir war das, ich fand es
zu langweilig, sag's einfach so.
Zu langweilig. Das, ja. Das, also was mich am meisten schockiert hat, das gibt's natürlich heute nicht mehr, aber da standen immer im, ich glaube im Bâtiment Chaumont war das. Mhm. Und da standen immer so riesige Metallkisten auf den Gängen und da klebten so Zettel drauf und da stand immer Vera Brüssel, Reste à Luxembourg. Und dann gesagt, okay, diese ganzen Akten und die müssen alle zwei Wochen müssen die hin und her gekarrt werden. Wahnsinn, ja. Und ja, dann habe ich mir gedacht, dann, aber du musst wahrscheinlich trotzdem arbeiten. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen auf Umwegen, bin ich bei einem 1999 bei einem Anlegermagazin gelandet.
Das ist Börsenmagazin, oder?
Börsen, die Telebörse hieß das.
Ja. Aber wenn du sagst, von wegen sehr bürokratisch, langweilig, dann zum Börsenmagazin.
Ja, seltsam, nicht wahr? Ne?
Ja.
Und ich habe dann auch eine Freundin gesagt, also das ist seltsam, ne? Ich hab jetzt nicht BWL studiert, sondern ich habe Politologie studiert und jetzt mache ich sowas mit Börse und Aktien. Und dann meinte sie, ja, das passt doch, das ist doch beides so vage Scheiße. Und irgendwie ist das auch richtig, ja. Und dann habe ich sozusagen diesen ganzen Dotcom-Boom an der Börse mitgemacht in Frankfurt. Und dann war der vorbei und dann sind alle gefeuert worden. Ne? Aber ich hatte mich.
Du auch, oder?
Nee. Ich hatte mich schon abgesetzt.
Zum Beispiel nach New York.
Ich hatte mich schon nach Hamburg zu Spiegel Online abgesetzt.
Ja. Aber es ging auch nach New York später, weil das war ja auch eine wichtige, sagen wir mal, ein wichtiger
genau,
Teil.
Genau, ja, also das war auch noch bei Spiegel Online und die haben mich mal so als Korrespondentenvertretung drei Monate nach New York geschickt und das war fantastisch. Also erstens, weil New York natürlich fantastisch ist und weil man da so viele interessante Leute auch einfach trifft, wenn man da ist, aber auch, weil ich da irgendwie ja relativ alleine gesessen und alleine gearbeitet habe, habe ich gemerkt, kann ich besser. Also wenn ich da so meinen eigenen Flow habe, kommt irgendwie mehr raus, als wenn ich in so einem Redaktionsbüro sitze und alle halbe Stunde kommt jemand, was machst du, du Penner?
Was musst du dann machen jetzt zur Arbeit in New York für Spiegel Online? Wie hat dein Tag ausgesehen dort?
Das ist das, was ich so erschütternd fand. Also mein Tag war so, dass ich, dann stehe ich halt irgendwann auf, ne, und dann
12.
Das heißt irgendwann.
Ja, und dann gehe ich mit so Zeitungen, so einem Haufen Zeitungen ins Café, und dann lese ich, und dann trinke ich was, und dann mache ich ein, zwei Termine mit irgendwelchen Leuten und irgendwann schreibe ich dann was. Und irgendwann habe ich dann gefragt, aber wenn du so ein fauler Arsch bist, warum schreibst du dann 6 oder 7 Artikel die Woche? Also offensichtlich musst, also das irgendwie vom Rhythmus, ich habe dann halt bis spät nachts gearbeitet oder irgendwas, aber irgendwie ist da mehr rausgekommen. Also es hat irgendwie die Kreativität in Gang gesetzt. Und dann habe ich auch schon geahnt, okay, ich weiß noch nicht, ob ich wieder in die Nachrichtenbehörde zurück kann oder
will.
Ja, also ich bin dann nochmal zurück in die Nachrichtenbehörde natürlich, aber es war dann eigentlich schon, also gedanklich zu Ende. Hat dann noch drei,
die neue Freiheit gedauert. Hat dir schon gefallen.
Dann ja,
genau. Nicht im Büro, kein Terminplan ganz genau, kannst du dich ein bisschen einteilen.
Genau, genau. Das hat mich schon so gegrabt und, aber das, wie das häufig so ist, also das hat dann noch 4 Jahre gedauert oder 5. Also ich war dann nochmal 3 Jahre bei Spiegel Online und glaube noch 2 Jahre bei der Financial Times Deutschland und dann habe ich mich irgendwann abgeseilt.
Aber ist ja schon dann, wenn du bei Spiegel Online bist, dann hast du ja schon was erreicht. Ist ja nicht nur hier, keine Ahnung, Bielefelder Morgenzeitung.
Ja, klar, ja. Ja, das war auch super. Also ich habe das auch sehr gerne gemacht und ich habe auch noch viel Kontakt zu Leuten von damals. Also das waren wirklich tolle Kollegen und es war halt auch nicht, es war auch eine kleine Nachrichtenorganisation, die da gerade gewachsen ist, als eben dieser ganze Internetkram kam. Am Anfang gesagt, du arbeitest bei Internetredaktion, mein Beileid, ja. Und das ist natürlich irgendwann nicht mehr so gewesen und das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, naja, wenn du nochmal was anderes machen willst, und ich hatte schon so einen Krimi nebenbei am Wochenende so geschrieben.
An einem Wochenende?
Am Wochenende immer. Ich habe mich am Wochenende immer, also meine Frau war zu Hause und mein Sohn auch, da ging es nicht. Und dann bin ich immer in die Spiegelredaktion geschlichen und habe mich dann im leeren Stockwerk an den Computer gesetzt. Da musst du mal aufpassen, weil wenn die einen gesehen haben, gesagt, hey, wenn du da bist, du könntest, ne? Du könntest gerade mal so, ne? Und da hatte ich dann schon so ein Manuskript fertig und dann habe ich gedacht, ne, wenn du noch was anderes machen willst, musst du es mit 38 oder so dann mal machen. Weil vielleicht, es wird wahrscheinlich jedes Jahr schwieriger.
Das war immer das Ziel, irgendwie so buchmäßig, krimimäßig, irgendwie noch immer was zu machen.
Ja, ich glaube, also es, irgendwie jeder Journalist will auch gerne mal so ein Buch schreiben. Das ist, glaube ich, scheint irgendwie so zu sein. Aber also ich habe wirklich gemerkt, bei diesem ersten Krimi-Schreiben, wie wahnsinnig viel Spaß mir das gemacht hat. Und das ist ja auch geil, da darf man sich plötzlich Sachen ausdenken, ne? Das ist bei den Börsenberichten,
ja,
ist es schwierig.
Aber es war ein kulinarischer Krimi gleich schon am Anfang.
Das war gleich der erste kulinarische
Krimi. Wieso?
Das war der erste. Wieso? Also, ich glaube, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Zum einen, dass ich gerne esse. Und obwohl ich ja in Hamburg oder im Hamburger Umland aufgewachsen bin, gab es bei uns zu Hause gutes Essen.
Nicht nur Fisch, oder?
Also, es gibt ja in Deutschland ein ganz, ganz deutliches Kulturgefälle, was das Essen angeht. Je weiter im Norden, desto unessbarer wird es. Und wenn man in den Süden kommt, wird es besser. Mhm. So, das würde ich jetzt einfach behaupten.
Und Ruhrgebiet wie Bielefeld, das, Essen und
ja,
Currywurst.
Essen.
Currywurst. Ja.
Also eigentlich geht nur Bayern und Baden-Württemberg und Saarland. Der okay. Rest ist für die Tonne, ja. Und, aber meine Mutter ist ja Saarländerin und mein Vater ist Badener. Das heißt, also wir haben immer gut gegessen. Und das habe ich, glaube ich, mitgenommen. Deshalb wollte ich gerne was über Essen schreiben. Und ich hatte so irgendwo so eine Reportage gesehen über so einen Food Scout, der durch den Dschungel läuft und da so neue Sachen findet, die er irgendwie Köchen andrehen kann. Und so kam mir dann die Idee mit der Teufelsfrucht. Also zu dem Zeitpunkt spielte das aber noch nicht in Luxemburg, sondern aber irgendwann habe ich dann gedacht, naja, eigentlich muss der Protagonist ein Koch sein, es geht nicht anders. Und da, wenn das ein Gastrokritiker ist, der da getötet wird, ein Französischer, dann muss der Koch ja eigentlich auch Französisch sprechen können. Ah. Also ein Deutscher ist, habe ich erst überlegt, ob ich vielleicht doch eine französische Figur mache. Nee, das kriegst du auch nicht hin. Und plötzlich fiel mir wieder ein, hey, du warst doch vor 10 Jahren, warst du doch mal...
Die ganzen Kisten, die hin und her geschickt werden.
Ja, genau, warst du doch da mal in Luxemburg.
Ja. Und so schön
das da. Geht doch.
Ja, also vor allem interessant. Es geht ja vor allem auch
interessant immer um interessant. Interessant ist so ein Wort, ne? Interessant kann auch sein.
Interessant ist so ein Wort,
ja. Wie findest du denn so interessant?
Ich finde es sehr interessant. Ja, ja. Das kann auch sagen, ich finde die Scheiße, ja.
Ja, aber die...
Nett. Nett.
Die Topografie ist interessant, die kulturelle Mischung ist interessant, die Internationalität ist interessant, das Zusammenkommen von diesen ganzen EU-Sachen und Finanzen, das ist alles interessant und das ist sozusagen, das sind alles Haken, wo man dann irgendwie einschlagen kann. Und... Ja, seltsam, wie so Sachen, die für einen nicht funktioniert haben, dann so manchmal später irgendwie doch einen Wert haben oder funktionieren. Dieses hier war interessant, hier das Praktikum zu machen, aber jetzt so karrieretechnisch, ja, kann mit Japanisch aus dem Fenster, aber war nicht so.
Und dann der Luxemburger Koch, musste dann wieder nach Luxemburg mal zurückkommen, um dir das anzusehen oder hast gesagt, nee, komm, meine Erinnerungen, die sind noch zu Genüge dort.
nach 10 Jahren hat man wirklich nur eine ganz vage, ich war wahrscheinlich auch die ganze Zeit betrunken. Naja, also.
Wenn du doch der EU geschafft.
Ja, voilà.
EU-Job normal, ne?
Stagiaire, ja? Also, hier ist es ja noch harmlos, aber in Brüssel, die Stagiaire-Partys, Die sind legendär und die werden, glaube ich, es ist immer, gibt immer eine im Monat und die wird immer von einer anderen Nationalität ausgerichtet. Die sind auch durchgesponsert bis in die Haarspitzen. Also ich war mal irgendwie auf der Fête Autrichienne oder so und da waren sogar Werbestände von Red Bull und so, ja. Also das ist, ja, das ist richtig, ne?
Red Bull kann man mit vielem mischen, wie man weiß, ne? Also das.
Ja, genau.
Du hast vorhin gesprochen vom Party-Level in Duisburg, das war nicht so. Das heißt, Brüssel ist schon sehr hoch. Wo können wir Luxemburg ansiedeln, so Party-Level?
Also ich glaube, man kann gut was essen und was trinken gehen.
Restlich für die Tonne.
Ja, also die, ich weiß nicht, wie hart ist die Clubszene hier? Ich bin jetzt zu alt, um sowas.
Also Gotti, grüne Haare und so, ja, geht hier nicht. Also.
Ja. Aber dann nicht mehr.
Vielleicht ist das dann wie in Duisburg. In Duisburg bin ich ein Jahr lang durch diese Stadt gelaufen und habe geguckt, irgendwo muss doch hier der Papst im Kettenhemd steppen. Ja? Und dann habe ich irgendwann ein paar Duisburger kennengelernt nach einem Jahr und gesagt, wo geht ihr denn hin?
Wir fahren nach Oberhausen.
Ja, also, weil da einfach nichts ist. Okay.
Aber Raul wollte wissen, nach 10 Jahren musst du wahrscheinlich trotzdem zurück nochmal nach Luxemburg kommen.
Ja.
Weil du ja 10 Jahre davor immer besoffen warst, hast du ja gesagt. Also musst du dir wieder die Stadt ansehen, weil es geht ja viel
Ich musste mir wieder die Stadt ansehen. Und das mache ich auch. Ich bin jetzt bei Xavier Kiefer Nummer 7 oder jetzt bin ich gerade schreiberisch bei Nummer 8. Und ich muss jedes Mal wieder herfahren. Ich muss das jedes Mal wieder auffrischen, auch weil sich diese Stadt ja häutet und diese Stadt sich verändert. Teilweise finde ich relativ schnell. Und entsprechend komme ich immer wieder her. Und es ist natürlich auch so, wenn ich da totalen Scheiß erzähle, das fällt ja auf. Ja? Und ich hatte mal, also
in nur den Luxemburger, ja.
Ja, also ich hatte mal
ein paar wenigen.
In irgendeinem Fall, da ist irgendwer fällt von der Brücke da am Sieschenhaft.
Die blaue Brücke da zwischen Kirchberg und
die haben jetzt rot gestrichen mittlerweile.
Nee, die kleine im Pfaffental und da dieser Übergang, Sieschenturm oder was das ist, Sieschenhaft. Ja, Sieschenhaft. Und fällt in die LZ. Und treibt leider in die falsche Richtung weg. Und also 2 Tage nach Erscheinen ist die E-Mail da. Ja?
Echt?
Ja, klar, natürlich. Also das merken die Luxemburger natürlich sofort. Das heißt,
kommt sofort eine E-Mail.
Und in dem Fall war es, dann habe ich in meine Notizen geguckt und ich hatte mir sogar eine Skizze von der verdammten Brücke gemalt und die Flussrichtung des Wassers eingetragen. Nur wenn man seinen eigenen Mist nicht liest, ja, dann hilft das
natürlich. Aber es ist ja Fiktion, das ist ja egal.
Eben nicht.
Nee. Nee, also das, beziehungsweise, also es kann alles ausgedacht sein, also auch die Namen von allen Restaurants sind bei mir ausgedacht, aber genau, also der EuGH sollte auf dem Kirchberg sein, er sollte nicht plötzlich in Bonnewig sein, ja, also oder in Grund, genau, jetzt hier unten jetzt oder so, das geht nicht.
Dann gibt es Leute, die dir schreiben, Thomas Karl Heinrich, du hast da mit dem Flusslauf der LZ was verwechselt.
Mir hat auch schon mal einer geschrieben, dass er findet die Bücher ganz gut, so, ja, aber was er
interessant findet er sie.
Interessant, ja, genau. Interessant, ja. Genau. Ja. Interessant, ja. Paar Mal. Aber genau, das Hamburg unter den Krimis, ja, oder das Bielefeld unter den Krimis, ich weiß nicht, aber der Xavier Kiefer, der raucht viel zu viel. Der raucht viel zu viel. Und dann hatte er aus den ersten 6 Bänden alle Stellen, wo geraucht wurde, mit der Seitenzahl. Das habe ich noch irgendwo gespeichert. Ich könnte mal irgendwann eine rauchfreie Version machen, das wäre dann einfach das rauszunehmen. Ja? Für den amerikanischen Markt oder so. Ja.
Aber den ist man nur froh, da weiß man, die Leute, die lesen das. Ne?
Da weiß man, der Mann hat das Diskurs theoretisch durchgearbeitet. Ja, ist gut. Ja.
Ja, hat es A theoretisch, also A gekauft und B auch noch gelesen.
Ja.
Ist auch schön.
Ja, also der erste Teil ist natürlich am wichtigsten. Ja,
ja, ja, genau. Ja.
Und warum Xavier, der Name? Gab es ein Vorbild?
Nein. Also ich wollte sozusagen tatsächlich aller Welts Namen nehmen.
Ist dir gelungen?
Und sowohl Xavier als auch Kiefer, würde ich sagen, ist also kommt häufiger vor. Also es gibt ja, ich glaube, ich hatte mir damals auch so Namens, es gibt ja so Namenslisten, was sind die häufigsten Vornamen und Nachnamen in Luxemburg, und da ist in der Top Ten ist, war Xavier dabei und Kiefer war auch dabei.
Könntest irgendwann in einem deiner Romane irgendwann mal in so einer RTL-Talkrunde, könnte die da vielleicht mal drin vorkommen, so, so verschwommen, dass das so angedeutet wird, dass du uns so sozusagen erwähnst in so als, also jetzt kein Druck, ne, Tom,
ja,
alles super,
nein, aber no pressure, ja,
wäre schön, also ja? Ja. Hatten wir doch nicht.
Mocht im Afterwork.
Okay. Ja, okay. Aber also
interessant.
Die RTL-Zentrale kam schon mal irgendwo vor. Die ist schon mal, die RTL-Zentrale ist, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Aber
immer wenn es dubios wird, dann ist die RTL.
Genau, ja. Ja, die, das ist mafiös, ja. Das.
Bei dir kam mir irgendwann der Moment, dass du gesagt hast, jetzt kann ich davon leben als Autor. Wann war der Moment und wie hat sich das angefühlt?
Ja, der Punkt ist immer, der Punkt ist beim Künstler immer Moment. Also es ist nicht so,
auf und ab.
Jetzt kann ich davon leben und ich werde auch nächstes Jahr davon leben können, sondern ich weiß, jetzt in diesem Moment kann ich davon leben. Ja, das ist immer nur wirklich eine Momentaufnahme, aber hätte ich sozusagen nicht erwartet. Also weil mir auch einfach vorher schon gesagt worden ist, und das stimmt ja auch, also überhaupt mal bei den Manuskripten, die man einreicht, die Rejection Quote ist so 98%.
Oh, das tut da bestimmt immer weh dann, oder?
Wahrscheinlich schon, ja.
Du kennst das Gefühl ja gar nicht.
Nein, ich kenne das Gefühl nicht. Also ich hatte keine.
Das ist 2%.
Ja, genau. Ich hatte keine Rejection. Also nicht mal. Also,
nicht mal eine.
Also nicht mal so wie, also zum Beispiel, John K. Rowling hatte, glaube ich, irgendwie 25 Rejections für Harry Potter. Michael Ende hatte für Jim Knopf und Lukas der Lokomotive auch 20 oder so, ne? Und am besten finde ich Herman Melville, Moby Dick. Der bekam einen Brief zurück, wo drin stand: Als erstes müsste mal die Frage gestellt werden, does it have to be a whale? Und es gab dann auch Vorschläge, es umzuschreiben. Das wäre erst statt einem Wal vielleicht eine schöne Frau oder so. Aber also das hatte ich zum Glück nicht.
Ah ja.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass man damit tatsächlich eine signifikante Zahl von Büchern verkaufen kann.
Hattest du auch Druck von zu Hause? Frau, Kinder, irgendwann muss man ja auch sagen, ja, jetzt, das nächste Mal wird es klappen. Also dann wird der ganz große Wurf bei mir. Beruhigt euch, ist alles im Grün.
Genau, das sagt dann natürlich meine Frau. Ja, wenn das nächste Mal richtig burnen würde, dann könnte ich mich ja mal zur Ruhe setzen. Also no pressure, aber aha, so, ja.
Ja.
Aber ja, also wenn man in München wohnt, muss man auch was tun. Also früher hat, also Eugen Roth hat ja mal gesagt, vom Ernst des Lebens halb verschont ist der schon, der in München wohnt. Aber inzwischen gilt ja in München eher, also wir arbeiten, um da zu wohnen. Ja, in München arbeitet man, um zu wohnen. Das ist das.
Aber anscheinend gibt es jetzt so eine Flucht von Berlin nach München, dass München wirklich sehr, sehr, sehr beliebt ist und jeder nach München ziehen will.
Ja, diese Berliner, die kommen zu uns.
Habe ich dann Podcast davon
nichts
gehört?
Hast du nichts mitbekommen davon?
Ja, nee, also wo man es schon seit Jahren merkt, ist eher so aus, sagen wir so Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern scheinen wahnsinnig viele Leute irgendwie beim ÖPNV zu arbeiten und in der Gastronomie. Dann bestellt man sich irgendwie eine Maß Bier und so. Und sagt, ja, das bringe ich Ihnen gleich, wa? Und das ist irgendwie seltsam in München, aber das ist so, ja. Aber die Berliner, ja, also die Berliner, klar. Das ist das Schlimme an München natürlich, da ist alles so doch sehr schön, fast so ein bisschen museumshaft. Und man wird da zu so einem krassen Spießer. Ne? Wenn man dann nach Berlin fährt, denken sie, meine Güte, ist das dreckig hier.
Also grüne Haare da.
Ja, also nicht nur. Und die Leute, wie die doch alle angezogen sind, also gar nicht angezogen. Und überall auf den Trottoirs ist dieser Dreck und ne, so. Also da kann man irgendwie zum Petit Bourgeois relativ schnell
das heißt,
werden.
Du ziehst das Ding mit dem Münchner voll durch, auch Oktoberfest und so.
No way, nein, nein.
Gottes FC Willen. Bayern. Nein, nein.
Mir also, ist an mir.
Mir ist an mir.
Ich habe es beides ausprobiert, aber es hat mir sehr wenig gegeben, ehrlich gesagt. Also der FC Bayern sowieso nicht.
Das Oktoberfest.
Und das Oktoberfest,
Kopfschmerzen.
Wenn du schon bei der EU besoffen warst, kann ich mir vorstellen, wie das Oktoberfest war. Also,
ich trinke ja inzwischen fast keinen Alkohol mehr und dann ist
Oktoberfest.
Dann ist das Oktoberfest völlig uninteressant.
Ja,
ne?
Nee, also.
Ich gehe mit meinen Kindern einmal Autoscooter fahren und Dosen werfen und dann vor 13 Uhr mache ich, dass ich wegkomme. Aber also tatsächlich ist es, also ich glaube, da geht es... kann mich jetzt, glaube ich, schon als Einheimischer bezeichnen nach 15 Jahren und wie ein sehr großer Teil der Einheimischen. Es gibt natürlich welche, die wahnsinnig geil auf dieses Oktoberfest sind, vor allem so die Dorfdümpel im Umland, die kommen dann alle reingefahren. Aber ein Großteil der Münchner meidet einfach für 4 Wochen die Innenstadt. Ne? Let's not go there. Ja, und es gibt auch, es gibt nämlich auch noch andere Volksfeste wie die Auerduld in München. Und da gehen wir hin, weil da sind
diese weniger bekannt halt eben.
Da sind diese ganzen Ausländer sind da nicht, ne?
Ja.
Diese ganzen Berliner und Hamburger.
Luxemburger. Und Amerikaner und Australier und Belgier, Franzosen.
Wie der Bayer gesagt hat, mei, dies ganze Geschwerl. Ja? Dies ist nicht da.
Tom, ich habe eine kleine Rubrik, die heißt Lever oder Lever, lieber oder lieber. Zwei Alternativen für dich. Mhm. Relativ das einfach.
Ist fair, ja.
Hast du lieber so einen richtigen, großen, fetten Doppelburger oder lieber ein Carpaccio, sehr fein?
Carpaccio, definitiv das Carpaccio, ja. Mhm.
Da zieht der München aber wieder raus.
Ja,
ja. Früher ist bei uns, im Ruhrgebiet,
ein schönes
Burger gewesen, aber jetzt so, ja.
Ein schönes Rinder-Carpaccio für 26,90 €.
War ich das? In München.
Hm?
Also nur als Vorspeise. Als Vorspeise, ja.
Das wird auf so Untertassen serviert.
Ah ja, okay, ja.
Ja?
70 Gramm, also.
Ne? Ja, maximal, ja. Der Balsamico kostet extra.
Ja, ja. Und nicht zu viel, bitte.
Ja.
Lieber Rollkragenpulli oder lieber Jogginghose?
Rollkragenpulli.
Wie viel Wert legst du auf das Ganze? Also, du sagst ja schwarz.
Ja.
Morgens, wie sieht's bei dir aus? So, Kleiderschrank groß, Schuhe. Muss man dich beraten? Wirst du beraten oder berätst du?
Also. Nee, meine Frau und meine Kinder sind, glaube ich, stylischer als ich. Aber in der Regel, also wenn ich jetzt zu Hause bin, ich gehe auch nur in so ein Büro, wo niemand ist. Ich ziehe mal die gleiche schwarze Jeans an und das gleiche schwarze T-Shirt.
Also schwarz,
ganz basic, ja. Mhm.
So ja. Schwarz, alles schwarz.
Ja, ein frisches Schwarz und man hat immer gute Laune.
Hast du nicht gewusst?
Nee. Aber ich bin auch schwarz angezogen heute.
Perfekt, ja.
Partnerlook, ja.
Lieber Rodeo, würdest du lieber Rodeo reiten oder wärst du lieber beim Schachmarathon? Beides macht Spaß. Also.
Schach wegen Schwarz-Weiß und so.
Es wäre doch mal was, versuchen Schach auf dem Rodeo-Pferd zu spielen. Das fände ich geil.
Kannst du Schach spielen?
Also
normal, nicht auf dem Rodeo-Pferd.
Ja. Also nicht Blitzschach, sondern Rodeo-Schach.
Mhm, ja.
Beide sitzen auf, ja.
Und der ist der.
Ich spiele dann gegen diesen skandinavischen Champion.
Mhm.
Ja. Und auf wir schreien uns immer so: vier Springer auf! So, das wäre gut.
Man merkt, du bist ein Science-Fiction-Autor, ne? Also das.
Ja.
Also an der Fantasie mangelt es nicht.
Ja, im nächsten Buch Schach auf dem Rodeo.
Wärst du lieber, wenn es mit der Schriftstellerei nicht geklappt hätte, lieber Dachdecker oder würdest du lieber Pfandflaschen sammeln? Weil in Bochum so um die Stadions rum.
Ja, das geht auch.
Also, ja, sehr viel auch.
Ich habe Angst vor Höhen, deshalb wäre ich lieber die unbekannte Flasche.
Mhm. Also
Pfand. Ab welcher Höhe wird es brenzlig?
So ab 8-9 Metern. Also auch hier, ist es manchmal schwierig. Also wenn ich irgendwo runter gucke, dann habe ich immer Vertigo.
Dann guck nicht runter.
Ach so machen die Luxemburger das. Das hätte mir vorher jemand gesagt.
Aber wenn er nicht runter guckt, dann weiß er nicht mehr, wo das
wo die Alzette
ja, wo die Alzette
ja, genau. Läuft, weil du nicht runter geguckt hast.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Ah, das ist die Erklärung, ja.
Und 10 Meter Turm also nicht.
Nee.
No fucking way. Ja. Nein.
Flugzeug geht aber, oder wie?
Flugzeug geht, wenn der Boden also nicht verglast ist. Wenn der Boden verglast wäre, wäre es schlecht.
Aber das würde, glaube ich, für niemanden.
Es gibt jetzt in New York diese neue, neuen Wolkenkratzer,
ja.
wo du oben, ja, oben, und der hat unten so Glasboden.
The Edge ist das.
The Edge.
Ja, da stand ich, hab mir die Hose gemacht. Also das war
doch. Das würde ich vielleicht lieber Good Old Empire State Building dann. Mhm. Ja.
Wie heißt das Gebäude?
The Edge gibt's. Es gibt.
Nein, das ist doch die.
Das ist der Gitarrist für U2 auch.
Nee, aber ich glaube, das Gebäude.
Dem gehört das Gebäude, oder?
Es gibt so viele in New York, also das jetzt würde den Rahmen sprengen, um das jetzt alles aufzuzählen.
Machst du lieber eine Tour durch die Sahara? Oder mit 3-4 Huskies so Richtung Polarkreis unterwegs?
Polarkreis, definitiv Polarkreis. Also vor allem, wenn man die Huskies hat, muss man ja nicht laufen. Durch die Sahara muss man wahrscheinlich laufen. Oder kann man die Huskies auch mit in die Sahara nehmen? Huskies in der
Sahara, das wäre doch für den nächsten Krimi auch.
Ja. Rasierte Huskies in der Sahara.
Hast du einen Hund?
Nein, aber ein rasierter Husky wäre eine Versuchung.
Okay. Ja, du bist ja wahrscheinlich nicht oft zu Hause, oder? Du sitzt ja,
Ja, ich bin schon zu Hause. Dann
also ein Hund heißt ja auch Arbeit. Du hast ja von Kindern auch schon geredet.
Also Verantwortung,
Ja. Und Verantwortung.
Nee, ich finde sie auch gar nicht so geil, die Hunde. Also ich hätte lieber eine Katze. Ich hätte die Kinder, ja. Ah, die Kinder sind okay.
Die stinken, verlieren Haare.
Das ist nix, ja. Ich hätte gerne Katze, aber ich bin allergisch gegen Katzen. Zumindest bin ich nicht allergisch gegen Kinder. Also dann hätte ich ja echt das Problem, ja. Aber so geht's.
Aber wie läuft das zu Hause? Wer hat die Hosen an, sagen wir in Luxemburg? Du, deine Frau, wer kümmert sich eher um die Kinder? Wie sind die Regeln da zu Hause aufgestellt? Ist das eher so liberal, sag ich mal, oder ist doch streng?
Diese grüne Haare streng erlaubt
erzogen,
oder nicht?
Ja. Nee, die tun, was sie wollen. Wirst du oft in die Schule gerufen wegen den Kindern?
Manchmal. Aber wir sind streng insofern, dass wir sind sehr streng in unserer Organisation, weil meine Frau auch einen Vollzeitjob hat und ehrlich gesagt viel mehr Verantwortung als ich und auch den Doktortitel. Die einzige Möglichkeit, glaube ich, sich in einer gleichberechtigten Beziehung nicht in die Haare zu kriegen, ist, dass nicht zwei Leute das Gleiche tun zur gleichen Zeit. Also einer kauft ein, einer macht die Wäsche, einer macht am Montag die Kinder, einer macht am Dienstag die Kinder und das ist alles genauestens aufgeschrieben.
Immer die Frau.
Google
immer die Frau.
Dann passt das auch.
Dann kommt man sich nicht in die Quere.
So. Also ich bin alle Einkäufe und ich bin auch, glaube ich, fast alles Kochen und gerade bin ich auch sehr viel Latein.
Ach, Raul hat so einen Spruch, er kennt einen.
In vino veritas.
In vino veritas.
Das ist wie Hallo, wie geht's auch
wahrscheinlich. Hab ich schon
mal gehört. Ja, hat es nicht Cäsar gesagt, als er in Trier eingeritten ist?
Genau, in Trier, ja.
Ich glaube, ja, oder?
Ja. In Perl.
In Perl, ja, genau. Perl sehen und sterben.
Ja, so ungefähr.
Das war Mike, wäre auch ein guter so Science-Fiction-Autor. Und ich finde, seine Kreativität beim Leber oder Leber, die ist enorm.
Enorm.
Muss ich sagen. Also Kinderbücher schreiben, das wäre nichts, weil ich glaube, das ist auch sehr lukrativ.
Ich habe das Gegenteil gehört, aber wenn das stimmt, ja.
Ich habe immer das Gefühl, in Luxemburg verkaufen sich Kinderbücher immer sehr gut. Aber
nur sehr wenige, also.
Ja, man muss seine Grenzen kennen. Ja, wenn man mich fragt, immer, ob ich, magst du Kinder, da sage ich, ich mag meine eigenen.
Ja, ansonsten nicht.
Ja. Ja. Aber das
kann ich
das
verstehen.
Ja. Du hast gesagt, du bist auch für das Kochen zuständig zu Hause. Was ist deine Spezialität?
Meine Spezialität, um Gottes Willen.
Teufelsfrucht.
Doppelburger kann ich so schon ganz gut. Ja, aber ich koche gerne ganz klassische französische Brasserie-Sachen. Das heißt, ich kann gutes Bœuf Bourguignon, ich kann guten Coq au Vin und
das
kann ich alles. Die asiatischen Sachen kann ich nicht so gut. Und da ist die Arbeitsteilung, also alles, was sozusagen warm und salzig ist, mache ich. Alles, was in Richtung Kuchen oder Patisserie geht, das macht meine Frau. Das kann die besser.
Ein Hobby haben wir noch nicht angesprochen, Rollenspiele.
Ja.
Jetzt wird's pervers, oder wie?
Nein, jetzt ist,
endlich.
Spät abends, jetzt können wir drüber reden.
Genau, es gibt Verliese und es gibt Ketten, aber es ist nicht diese Art von Dungeon.
Und dein Ledermantel auch von früher, ne? Also von daher.
Der Papst im Kettenhemd, hast du vorhin gesagt.
Der Papst im Kettenhemd, ja, das ist ja der Chiffre. Ein Chiffre ist das. Nein, es geht um Elfenzwerge und Schwerter, Goblins, Orks auf die 12 geben und so weiter. Also Dungeons and Dragons, ja. Seltsamerweise wieder populär, ne?
Seit Stranger Things.
Seit Stranger Things wieder wahnsinnig populär. Jetzt wissen die Leute sogar, was das ist.
Spielt das noch immer?
Was ist es denn? Ein Videospiel oder was?
Ich wollte nur froh, oder eine Netflix-Serie oder was? Keine Ahnung.
Stranger Things? Oh, hallo, Netflix-Serie. Ja.
Mit der Danat.
Ich kann meinen Jack, ich schieße Monopoly.
Miami,
dann lassen wir mal den Experten erklären, was Dungeons and Dragons ist.
Ja, also es ist ein Gespräch.
Du hast 18 Sekunden.
Ja. Elevator Pitch, Dungeons and Dragons.
10,
es ist 9. ein Gesprächsspiel. Alle sitzen um einen Tisch rum, jeder verkörpert einen, weiß ich nicht, einen Helden, einen Zwerg, einen, so wie bei Herr der Ringe, ja. Also man spielt quasi die Gefährten von Herr der Ringe und einer ist der Spielleiter, der beschreibt die ganze Welt und sagt, jetzt kommt der Drache und was macht ihr und so weiter. Und das ist ein Gesprächsspiel, wo man sich gemeinsam so eine Story vorstellt. Da gibt es kein Brett, ist auch kein Videospiel. Ist quasi ein Videospiel, bevor es Computer gab. Das war damals die Idee. Ja? Das ist in den 70ern entstanden. Und es ist auch heute noch sehr populär, also jedenfalls bei uns. Mhm.
Woran schreibst du gerade? Du hast vorhin gesagt, das 8. Buch von...
Genau, jetzt also habe ich gerade ein Buch abgegeben, das heißt Thanatopia. Das ist ein Science-Fiction-Roman, mit dem ich auch am, ich glaube, 27. Mai in Luxemburg bin. Und jetzt bin ich gerade dabei, den 8. Xavier Kiefer-Krimi.
Okay, wie lange brauchst du für einen Xavier Kiefer-Krimi? So in der Regel, du hast ja schon 7 geschrieben.
So ungefähr mit allem Pipapo 9 Monate, würde ich sagen.
Okay, du bist jetzt dabei mit dem 8., hast du gesagt. Das heißt, du bist immer noch auf Ideensuche, bleibst noch hier ein paar Tage, um ein bisschen herumzugehen in Luxemburg, um dir Ideen zu holen.
Was gibt's Neues vor allem hier in Luxemburg, was beim letzten Mal noch nicht war?
Man kann echt nirgendwo mehr parken, oder?
Das ist ja nichts Neues.
Das war schon seit 10 Jahren, ja.
Wir hatten einen Gast, der hat gesagt, nein, es gibt überall Parkplätze, man muss sich sie nur machen.
Man muss sich
Er hat gesagt, es gibt Polizeiplätze, es gibt Lieferwagenplätze, es gibt Behindertenplätze. Genau. Man kann sich überall
hinstellen. Nein, dann nicht, das war seine Grenze. Nein,
das hat er gesagt, das würde er nicht tun.
Genau. Ja. Aber sonst...
Man kann sein Auto mit V8-Motor auf den Elektroauto-Parkplatz stellen und dann so ein Kabel so
rumwickeln.
Kannst du ja mal versuchen.
Das müsste noch jemand erfinden, dass man also so ein Fake...
Ein Fake-Kabel, stimmt. Mhm.
Aber ich bin jetzt heute Morgen gekommen, deshalb ist mir noch nicht so viel aufgefallen. Die Tram fährt eine längere Strecke als das letzte
Mal,
habe ich das
gesagt. Ja. Immer länger.
Immer länger, ja?
Immer länger.
Irgendwann fährt die bis nach Wils, oder?
Bis nach Essen.
Ja. Bis nach Essen?
Ja.
Okay.
Bis nach Hamburg.
Ja. Bis nach Wils, du kennst wirklich aus. Jetzt bist du dabei mit dem 8. Buch. Weißt du schon, wie das ganz genau ausgehen wird? Oder ist das immer so, kommt das während dem Schreiben, die Idee?
Und wenn ja, wie?
Ja, genau. Also, der Koch war es, genau. Ich weiß noch nicht mal, wie es anfängt. Also ich habe dann irgendwann ganz viel Material und irgendwie natürlich ein Sujet, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das läuft. Also es ist tatsächlich so, das hat mal ein Kollege gesagt und ich überlege gerade, wer es war. Neil Gaiman hat das mal gesagt. Das ist, du sitzt in einem Auto und fährst bei Nebel und bei Regen so eine Passstraße in den Bergen entlang und dann einer Scheinwerfer ist kaputt. Und du siehst, und du kannst nur 20 Sachen fahren und du siehst gerade wirklich immer nur so vor dir so ein paar Meter und du siehst nicht, was hinter der nächsten Ecke kommt. Und so ein bisschen ist das ein Buch zu schreiben. Also man weiß nicht so genau, wo das hingeht und was am Ende rauskommt. Zumindest ist es bei mir so, ja.
Da gebe ich mal so ein Zimmer gespannt, wie das Buch da wird ausgehen. Vielleicht kommt ja das Café des Artistes drin vor. Oder wir in der Talkrunde. Also hier wäre der perfekte Platz für einen Mord, oder?
Ja.
Ja. Ja. Eine Leiche zu finden unter dem Piano.
Einer von uns.
Ja. Marc, bist du noch da?
Okay, also Marc, bist du noch da? Der Zweisner Witte von dieser Woche, Tom Hillenbrand.
Merci.